Hallo und willkommen bei Einfach gut gemacht, dem Weiterbildungspodcast von Der Seminarbetrieb. Hier hörst du Themen rund um Coaching und Beratung für dich und dein Unternehmen. Ich bin Annette Bauer, Coach, Autorin und Gründerin von Der Seminarbetrieb. Ja, herzlich willkommen zur nächsten Folge von Einfach gut gemacht. Ich freue mich sehr. Heute habe ich einen Podcast-Gast aus München. Und zwar begrüße ich herzlich Maren Martschenko. Hallo, liebe Maren.
Hallo, liebe Annette. Hallo, liebe ZuhörerInnen. Ich freue mich, zu Gast zu sein in deinem wunderbaren Podcast.
Ja, ich freue mich auch sehr, dass du da bist. Maren, ich habe mich ein bisschen auf deiner Website umgeguckt und ich kann jetzt einfach schon mal sagen, Leute, wenn ihr eine coole, geile Website sehen wollt, geht einfach mal auf www.marenmartschenko.de.
Vielen Dank.
Maren, du bezeichnest dich als Markenmacher. Mhm. Und auf deiner Über-mich-Seite, die mir auch sehr gut gefallen hat, steht, was du tust in Form von Ich tue Doppelpunkt. Da steht: Was ich liebe, Menschen zu Marken machen, mit dem Kopf denken, mit dem Bauch entscheiden, mit den Händen reden, begeistern und freitags Kühe malen. Warum malst du freitags Kühe?
Oh, das ist eine sehr gute Frage, Annette. Also, warum? Also, ich male freitags, das geht weit zurück noch in die Zeit, als ich angestellt war. Da hatte ich nämlich freitags frei und hatte immer schon auch erzählt, dass ich auch gerne mehr malen wollte. Und meine Schwester schob mir dann einen Flyer rüber und sagt: Guck mal, hier ist ein Atelier nicht weit von dir, da gibt es freitags einen Malkurs. Und guck mal, die war auch mal bei der Deutschen Bank und hat in Abu Dhabi gelebt. Ich habe in Dubai gelebt und da hat sie gemeint: Ihr habt so viel gemeinsam, ich glaube, du solltest dahin. Und meine Schwester hat recht gehabt. So bin ich freitagvormittags bei Christine Rauscher im Atelier gelandet und habe mit dem Malen, mit dem regelmäßigen Malen begonnen. Ich hatte schon vorher immer mal wieder inspiriert, auch durch meine kleine Tochter, die mit 2 Jahren so ganz farbenfrohe Bilder gemalt hat. Das hat mich inspiriert. Und ja, und so begann das, diese Reise, erst mit Landschaften. Also es war einfach... Egal, ich wollte eigentlich abstrakt malen, aber es wurden immer Landschaften daraus. Also ich konnte das gar nicht verhindern. Und so begann das. Und dann war das ein Wendepunkt in meinem Leben im Sommer 2010, als mein Mann und ich, der Vater meiner 3 Kinder, und ich uns getrennt haben. Das war ein tiefer Einschnitt. Ich denke mir, die in so einer Situation schon mal war, weiß, das ist eine schwere Entscheidung. Es war letztlich eine sehr gute Entscheidung, aber also rückblickend weiß man das. Aber es war letztlich schwer. Und was dann passiert war, dass ich zum ersten Mal seit langem keine Bilder im Kopf hatte. Vorher hatte ich immer Bilder im Kopf, was ich malen möchte. Und plötzlich war da nichts mehr. Das war erst sehr beängstigend. Und dann aber letztlich habe ich losgelassen und habe gesagt, gut, jetzt steht also die Neuausrichtung des Lebens an, ein neues Zuhause für mich und meine 3 Kinder und Umzug und was da alles so dranhängt. Und ja, das ging so in den Winter. Jetzt steigen wir hier gleich so richtig ein, ne? Also das ist... Das war so um den Dreh jetzt, so wie jetzt, wo es draußen, wo die Tage so kurz sind. Das ist alles irgendwie grau und dunkel und so. Und lass uns doch da zusammen hingehen. Und so war ich dann am Ostersonntag mit meiner Mutter in dieser Ausstellung. Und an der Wand war ein total buntes Kuhbild. Und dieses Kuhbild hat mich so magisch angezogen. Und es war auch so, dass ich in meinem Wohnzimmer noch eine große freie Wand, also diese Wand hier hinter mir jetzt, die jetzt auch wieder frei ist, aber auch damals frei war, Und da wollte einfach keines der Bilder hin, die ich schon hatte. Mhm. Und ich wusste, in dem Moment stand ich vor diesem Kuhbild und ich wusste, an diese Wand muss ein Kuhbild, ein buntes Kuhbild. Und das male ich mir jetzt. Also so bin ich da raus. Und
du hast es gar nicht, gekauft. Du hast nicht das gekauft, was du gesehen hast, sondern du bist raus und hast gesagt, und jetzt male ich Kühe. Oder jetzt male ich zumindest diese Kuh.
Genau, ich male mir jetzt ein Bund. Ja, also ich habe, also das Bild kostete damals, das war irgendwie 4.000 Euro oder so, ja, wollte sie für dieses bunte Kuhbild. Und ich hatte Geld ausgegeben für Kaution und Makler und Umzugsunternehmen. Und ich hatte ehrlich gesagt keine 4.000 Euro für ein buntes Kuhbild rumliegen. Aber musste ich ja auch gar nicht, weil ich konnte ja selbst malen.
Ja.
Und ich habe gesagt, so, und jetzt male ich mir ein großes, buntes Kuhbild für diese Wand. Und ja, so begann das alles, hatte aber nie Kühe gemalt, ich hatte auch nie so große Bilder gemalt und dann dachte ich jetzt, das ist immer so, große Vorhaben beginne ich immer mit kleinen Schritten. Wir sind ja hier beim Thema auch gut gemacht.
Ja.
Und das ist so, ich habe also so immer mal wieder so größere Projekte, die ich angehe und die beginnen eben immer mit kleinen Schritten, also Alpenüberquerung mit Treppensteigen und großes Kuhbild eben mit kleinem Kuhbild. Und habe dann durch den Umzug waren aus dem Keller ganz viele alte Bilder, ich meine mit Acryl auf Leinwand, waren da quasi so nach oben gespült worden. Und die habe ich alle übermalt mit bunten Kühen. Also das war wirklich jedes Ding, was das war wie Therapie im Grunde. Muss man auch dazu, auch diese Bilder, die in dieser grauen, dunklen Phase, das waren also so eigentlich nur graue, dunkle Bilder, die habe ich alle mit bunten Kühen übermalt und mich da wirklich freigemalt. Und wer auf meine Malseite kommt, Painting in Progress, auf der Über mich-Seite steht eben auch, mit den Kühen kam das Glück. Mhm. Und das ist tatsächlich, also, und so kam, dann kam der Frühling, dann kam der Sommer, dann kamen die Farben und ich habe wieder gemalt, ich wusste, was ich male, ich wusste, warum ich das male. Und so ist das entstanden mit den Freitagskühen. Und ich habe dann auch dieses große Bild gemalt irgendwann für meine Wohnzimmerwand. Das hing aber nur ganz kurz, weil ich dann direkt für eine Ausstellung angefragt wurde. Ich sage, Maren, kannst du nicht mal hier, du hast da jetzt, ist ja toll, da machen wir mal so wie so eine Kuhweide und dann nahm das Ganze seinen Lauf. Und ich male seitdem freitags diese Kühe mittlerweile auch zu Musik, also jedes Bild ist quasi ein Song und ich erzähle diese Geschichte eben in Form des Bildes. Da kommen auch alle Farben raus. Das heißt, wenn man bei mir Bilder in Auftrag gibt, kann man ein Kuhporträt abgeben. Man kann auch noch eine Größe von einem Bild abgeben. Man kann einen Song mitgeben. Aber was man sich nicht wünschen kann, sind Farben.
Ach, das
ist ja. Und das ist der Grund, warum ich Kühe male, aber warum ich sie immer noch male, da gibt es keine, also das ist nichts Durchdachtes, das ist wirklich etwas, es ist etwas, was mir wahnsinnig gut tut. Mhm. Ich komme bei mir selber an, wenn die Wogen hochgeschlagen sind, auch als Corona, ne? Also das war so, ich weiß nicht, wie es bei dir war, bei mir war das, ich bin viel in Präsenz unterwegs gewesen mit Beratung, mit Workshops, mit Keynotes und das war innerhalb von einer Woche, haben alle geschrieben, wir müssen das jetzt verschieben. Wir müssen noch. Und ich habe in Excel so ein Auftragsbuch und das war wirklich delete. Und dann stand bei quasi im Auftrag, da war nichts mehr. Und ich hatte ja ein Buch geschrieben, du weißt, das Design ist mehr als schnell mal schön und auch das war Corona-bedingt erstmal auf die lange Bank geschoben worden. Und das heißt im Grunde alles, worauf ich da hingearbeitet hatte, war weg. Ja. Und das war echt ein harter Schlag. Ich weiß das noch. Am Donnerstagabend saß ich dann hier und habe geheult. So alles irgendwie. So und dann, ja, und dann kam der Freitag. Und ich habe meine Kuh rausgeholt, ich habe mir einen Song rausgesucht und ich habe eine bunte Kuh gemalt. Das war eine Auftragsarbeit von einer ehemaligen Kundin von mir, die sich dieses Bild zum 50. Geburtstag geschenkt hat. Und es war wirklich, also ich war ja quasi noch vorher irgendwie am Boden zerstört und Freitagmittag war ich so klar und bei mir und habe gesagt, so, jetzt wird gerechnet, Liquidität, Mann, okay, 3 Monate kommst du zurecht. Du brauchst jetzt also wirklich nicht in Panik verfallen. Nimm die Beine in die Hand und meine Zielgruppe, die Selbstständigen, die sitzen ja im gleichen Boot wie ich, die sitzen wahrscheinlich auch so da am Abend vorher.
Genau.
So, und jetzt gibst du denen dein Magnetprodukt-Kit für fast geschenkt und die kommen ins Tun und zusammen entwickeln wir dann eben Magnetprodukte, die eben die Welt besser machen. Für einen selber, aber eben auch für den Markt da draußen. Denn es war klar, wir müssen uns alle irgendwie neu aufstellen. Und das war das und das, also das tut das Kühe mal für mich. Und das war wirklich auch gerade in dieser Zeit für mich Balsam für die Seele. Und ich habe auch, ich hatte vorher eben immer im Atelier gemalt und es war noch so, das Atelier musste auch zumachen. Und ich bin dann wirklich noch quasi so in letzter Sekunde, habe ich die Sachen rausgeholt, damit ich zu Hause malen kann. Und was ich mir nie vorstellen konnte, dass ich zu Hause male, aber weil man, mittlerweile ist das so, dann wird hier quasi dieser Raum, in dem ich arbeite und in dem ich auch schlafe, der wird zum Atelier. Das ist so ein Multipurpose-Raum geworden.
Das kenne ich. Multinutzung zu Hause. Ja, also liebe Hörerinnen und Hörer, ich gehe normalerweise immer schnell dazwischen. Aber das war gerade so schön, Marin, wie du erzählt hast. Und ich will jetzt nur einmal den Hinweis geben. Nein, das ist keine Podcast-Folge über Kunsttherapie. Ja? Denn Marin, du bist, ja, du hast es ja selber auch so formuliert, bist Markenmacherin. Ja. Ja? Ich habe mir noch so ein paar Stichworte für heute Morgen vorgenommen für unsere Interviewzeit und einen hast du mir jetzt auch eben schon zugespielt, der kommt gleich. Marin, was ist die Espresso-Strategie?
Ja, die Espresso-Strategie, das ist der Beratungsansatz, den ich für die Markenpositionierung entwickelt habe. Und zwar ist meine Haltung, eine Marke sollte sein wie ein Espresso. Klein, stark, aufs Wesentliche reduziert. Und das ist, also, und muss dazu sagen, ich bin berate ausschließlich kleine, inhabergeführte Unternehmen und auch Solopreneure. Das heißt, wo ganz viel auch von der Persönlichkeit, von der persönlichen Biografie, dem beruflichen Werdegang, den Stärken, den Qualitäten, den Fähigkeiten drin ist und gleichzeitig aber eben auch diese Vielfalt von Mensch. Also ganz oft ist es so, dass man eben verschiedene Stränge sozusagen, also im Sinne von einem Seil, diese Stränge, die sich im Leben parallel oft auch entwickeln, gerade wenn man im Bereich Coaching, Training, Beratung unterwegs ist, alleine das sind ja schon 3 Stränge. Es gibt eine Methodenvielfalt, es gibt dann zu noch die eigene Persönlichkeit oder auch so Passion-Projects, wie bei mir zum Beispiel das Kühe malen. Und für viele ist das so scheinbar, da kommen dann schnell so Begriffe wie Bauchladen. Aber eigentlich ist es so, dass da ganz viel in diesem, ich sehe das so ganz positiv im Sinne von Vielfalt, von Fülle, von aus der man schöpfen kann. Aber gleichzeitig ist es natürlich auch so, dass man den Leuten, wenn man sich jetzt vermarktet oder wenn man sagt, ich möchte mich positionieren, kann man den Leuten nicht so einen Riesenberg mit Sachen hinwerfen und sagt, such dir mal raus, was für dich passt. Ne? Das funktioniert nicht. Und in diesem Prozess der Espresso-Strategie durchlaufen meine Kunden in 4 Ebenen diesen Prozess. Und mir fehlt dann aus dieser Vielfalt und auch dieser Vielseitigkeit, die da ja dahinter steckt, die Essenz heraus. Also was ist das verbindende Element? Mhm. Gar nicht so sehr geht es darum, wie einen roten Faden daraus zu ziehen, sondern das eigentlich zu so einem starken Tau, nämlich das immer diese Stränge zu knüpfen. an dem sich dann die Menschen, die man gerne als Kunden und Kundinnen hätte, festhalten können. Und natürlich auch man selbst, dass man weiß, wofür man steht, dass man sich seiner Stärken bewusst ist. Und letztlich dieses auch in dieser Essenz weiß, wer bin ich, warum bin ich hier, was ist mein Anliegen, was möchte ich bewirken mit meiner Arbeit, wozu führt das, wenn man mit mir arbeitet, und dass man das gut auf den Punkt bringen kann. Für die Webseite, im Erzählen, auch so, dass andere es leicht aufnehmen können. Ja, also so ein Espresso ist natürlich was ganz anderes als Latte Macchiato. Ne? Sage ich immer, ist viel heiße Luft und Schaumschlägerei. Das ist nicht mein Ansatz. Und in dem Espresso ist eben auch alles drin, was der gute Kaffee braucht. Mhm. Und der ist für andere eben auch leichter anzunehmen. Also es geht ja darum, Aufmerksamkeit zu bekommen für das, was man tut, und ins Gespräch zu kommen. Das ist das Wichtigste heutzutage. Und wenn du dann anfängst, über das Gespräch eine Beziehung aufzubauen und das näherst eben und mit deinem Tau da reingehst, mit deinem Espresso, den Espresso servierst, dann ist das für die Leute auch viel leichter nachvollziehbar. Sie können sich darauf einlassen. Und das Ganze ist natürlich auch ein Genuss. Ja, also Espresso ist ganz stark mit Genuss, für mich zumindest, verbunden. Ja. Espresso, wenn die Leute, ich habe eine Interviewserie mal eine Zeit lang gehabt in meinem Blog, und die letzte Frage war immer, wo genießt du deinen Espresso am liebsten? Und die Geschichten, die die Leute da erzählt haben, das waren immer Geschichten von wunderschönen Orten, die trinken den ganz oft nicht alleine, sondern mit einem Lieblingsmensch oder einem wichtigen Mensch. Und diese Idee dahinter, die will ich auch vermitteln. Auch das kann Marketing sein, das kann Positionierung sein. Diese guten Gespräche an schönen Orten, die nährend sind und genussvoll. Und das ist das, was ich damit transportieren möchte. Und letztlich steht dahinter eben ein sehr strukturierter, ganzheitlicher Prozess, wo du an allem vorbeikommst, um diese Essenz auch für dich zu finden und in die Welt zu bringen.
Ich finde es ein sehr spannendes Bild. Ich habe auch gerade gedacht, wenn ich so selber, also ich darf keinen Kaffee mehr trinken mittlerweile, aber ich habe Espresso sehr gerne getrunken, auch wie du sagst, in Gesellschaft und oft nach einem guten Essen. Trinkt man noch einen Espresso? Ja, wir trinken noch einen Espresso. Und in der südländischen Kultur ist der Espresso ja auch was man zwar auf die Schnelle, aber sehr intensiv genießt. Ja? Ja. Und wenn Marke so ist, dass ich es schnell erfassen kann und trotzdem so in so ein Genussgefühl, in so ein, so wie es mir mit deiner Website zum Beispiel ging, ne? Also die ist das beste Beispiel für deinen strategischen Ansatz, dass ich drauf gucke und sofort denke, ach, schön. So wie man beim Espresso, der ja auch schneller weg ist, als man irgendwie die Tasse angesetzt hat, auch denkt, ah, lecker, und weg ist er. Und dann guckt man sich dem Nächsten zu und trotzdem bleibt dieser Genuss eindruckhaft.
Ja. Ja, und es bleibt ja immer auch noch so was im Nachgeschmack. Ne? Also es wirkt ja auch nach. Es ist ja nicht so schnell und weg.
Ja, das stimmt.
Wie so ein Instagram-Foto oder Facebook-Post. Ja, die meisten wirken ja nicht nach. Das ist ja, ich bin Social Media Addict. Ich stehe auch dazu. Ich bin da jeden Tag unterwegs, sehe mal mit Schrecken auch meine Bildschirmzeit. Und habe ich mal so spaßeshalber gemacht. Ich habe eben mein Facebook aufgeklappt und bin einmal durch diesen Feed gescrollt. Facebook wieder zugemacht. Eine andere Sache, und mich dann versucht zu erinnern, was habe ich da eigentlich gerade gesehen. Das war weg. Ja. Da war null Nachgeschmack von Aromen und Essenzen und Genuss. Und das ist eben das auch, was ich meinen Kunden und Kundinnen vermitteln möchte. Also es hat überhaupt nichts mit Frequenz zu tun. Du musst nicht permanent Sachen posten, um auf dem Schirm zu bleiben, sondern dass im übertragenen Sinne was bleibt, was wirkt nach, woran erinnern sich Leute. Und da ist eben die Devise, auch weniger ist mehr. Man trinkt ja auch nicht 12 Espressi am Tag, sondern die meisten, also gilt es auch, Aber die meisten genießen den sehr bewusst.
Das stimmt. Ich weiß nicht, ob es jetzt da so richtig gut dran passt, aber mir kommt der Gedanke sofort zu einem Satz, den du in einem Vortrag, den ich von dir gehört habe, sehr betont hast. Das war beim Netzwerkbooster von der Ute Blindert, warst du als eine der Speakerinnen mit dabei, im Bademantel, wohl bemerkt. Ja. Diese Geschichte wüsste ich ja auch irgendwann mal gerne, kannst mir irgendwann mal erzählen. Ja. Du hast gesagt, also es ging damals auch um dein Magnetprodukt-Club, also es ging um Community-Building und du hast gesagt, du hast alle Zeit der Welt. Und das ist ja jetzt auch bei Positionierung, bei Markenbildung, ja, das ist ja kein Satz, den man häufig hört. Das heißt ja, komm, jetzt mach. Und also ich bin froh, dass ich zum Beispiel auch Positionierungsexperten in meinem Netzwerk habe, mit denen ich selber auch arbeiten kann oder die ich empfehlen kann, die auch sagen, nee, Positionierung ist ein Prozess und das dauert manchmal 2-3 Jahre, bis das richtig steht und bis das bis man es so verinnerlicht hat, bis die Lücke passt, ja. Und wie bist du zu diesem Satz gekommen, du hast alle Zeit der Welt und stimmt der? Weil wir sind ja oft so getrieben, gerade wir Solo-Selbstständigen. Ne? Wir fangen an und denken, nach 2 Jahren muss der Laden brummen.
Ja. Ja, das ist auch wieder eine sehr, sehr gute, sehr, sehr gute Frage, Annette. Also, woher der Satz kommt und ob er stimmt, das will ich mal der Reihe nach beantworten. Woher kommt er? Ist auch wieder, ist ein ganz anderer Schwenk, auch wieder in sehr ins Private, mit meinem zweiten Mann, also den, ne? Also jetzt haben wir den einen, kennt ihr schon, den haben wir schon verabschiedet.
Für den kam dann der Raum durch die Kühe.
Für den kam tatsächlich der Raum durch die Kühe und mit ihm kam natürlich auch noch mal großes Glück. Und das ist auch tatsächlich so, beide quasi schon mal eine Ehe mit hinter uns und dieses, wir sehr reflektiert, wie kam das dazu? Und sind sehr bewusst auch wieder in diese Beziehung gegangen und haben gesagt, okay, wir arbeiten daran. Also von Tag 1 an, das ist so ein wertvolles Geschenk, nochmal, ne? Also so eine Liebe zu finden. Und wir behandeln diese Liebe wie ein ganz kostbares Geschenk. So, und du, wie gehst du mit wertvollen, kostbaren Geschenken um? Sehr achtsam. Wir kommen in besonderen Platz. Und wir haben dann angefangen, über einfachliebe.de ist eine ganz tolle Webseite, die könnt ihr auch mal angucken. Haben wir Ela und Volker kennengelernt und fahren jetzt jeden Sommer eine Woche in das Paar-Retreat von den beiden. Okay. Und das geht letztlich darum, eine ganz andere Haltung für Liebe, Partnerschaft, Sexualität, Körperbewusstsein zu entwickeln. Und ein Satz, den wir in der Reflexion dieses Retreats für uns gefunden haben, war eben, wir haben alle Zeit der Welt, das zu entwickeln. Wir haben ja, ne, also wenn du sagst, bis dass der Tod uns scheidet und dass wir viele, hoffentlich viele Jahre vor uns haben, haben wir alle Zeit der Welt, das immer wieder zu nähren, zu reflektieren, zu entwickeln. So ist dieser Satz in mein Leben gekommen. Und es funktioniert wahnsinnig gut. Es entspannt enorm. Wenn du weißt, dass du für eine Transformation, für eine Entwicklung alle Zeit der Welt hast. Das heißt nicht, und das ist, ich glaube, das ist, was viele dann eben auch denken, ja gut, wenn ich alle Zeit der Welt habe, wenn ich keine Deadline habe, dann komme ich gar nicht aus dem Quark. Also so ticken ganz viele Leute. Was ich aber im Gegenteil erlebt habe, weil das schon also so ein bisschen meine Welt auch auf den Kopf gestellt hat, und so ist das ja oft, auch wenn man sich neu positioniert, ganz anders aufstellt. Corona hat dieses Jahr auch unser Leben auf den Kopf gestellt. Und da gab es jetzt keine Blaupause, wie wir damit umgehen. Ist das Interessante, dass ich viel offener wurde und auch für diese Entwicklung Dinge getan habe, weil ich wusste, ich muss das nicht morgen können, ich muss das nicht morgen wissen und auch nicht nächste Woche oder nächsten Monat. Und dieses Erlebnis und diese Erkenntnis und die Erfahrung hat mich eben, das hat eigentlich genau dazu geführt, kontinuierlich in kleinen Schritten immer wieder dran zu bleiben, hinzuschauen. Und als ich dann und das ist die ganze Haltung hinter diesem, ich habe alle Zeit der Welt. Und als jetzt, als dann Corona kam und ich sage, okay, jetzt ist aber mal Zeit, dein Geschäftsmodell wirklich umzubauen, zu digitalisieren, dann ist durch dieses Geschenk, was ich sozusagen meiner Community gemacht habe mit dem Magnetprodukt-Kit und wöchentlichen Webinaren, die ich dazu angeboten habe, haben wir uns gemeinsam auf den Weg gemacht und Schritt für Schritt, Woche für Woche an diesen Produktideen gearbeitet, Zielgruppen geschärft, was können die Ideen sein und wie das eben auch mit Ideen ist, die müssen reifen. Und gleichzeitig war dann eben auch dieses Momentum, ich hatte das Angebot während des Lockdowns, der war zu Ende und die Frage kam, Maren, wie machst du denn jetzt weiter? Ist okay, jetzt hast du da begonnen und dann dachte ich, es stimmt, also jetzt ist doch eigentlich perfekt für so ein Membership-Programm. Und so war die Idee des Magnetprodukt-Clubs geboren. Und es war jetzt aber ja nicht quasi die Idee, die ich schon lange hatte, sondern das war etwas, was sehr spontan aus diesem Moment und auch mit der Community gemeinsam heraus entstanden ist. Und dann habe ich gesagt, jetzt beginnen wir einfach mal, es ist ein Abo-Modell, Digistore, das ist schnell eingerichtet, wir haben eine Slack-Community und es gibt ja den Content, an dem wir arbeiten und Seminare. Und so sind wir gestartet. Und dann hat sich im Tun, in dem Machen, hat sich diese Idee immer mehr verfestigt und geschärft. Und ich habe auch gemerkt, den Selbstständigen fehlt eine Lobby, die Selbstständigen müssen sich selbst helfen, sonst hilft ihnen keiner. Das war so eine Erkenntnis aus dem Jahr. Und da war diese Gruppe, die sich eben gegenseitig gestärkt hat und ich wusste, ich kann einen Rahmen schaffen und das ist eben auch etwas, was im Moment fehlt. So eine Plattform für Selbstständige, wo sie an ihrem Unternehmen arbeiten können, aber eben auch Support von anderen haben, nicht in einem exklusiven Zirkel, sondern da ist eben Trailhead mein Vorbild. Das ist eine Lernplattform von Salesforce, einem CRM-Softwareanbieter, die das kostenlos allen ermöglichen, diese Software kennenzulernen in sogenannten Lernpfaden. Das sind so kurze Lerneinheiten in Modulen und man baut sich sozusagen so Trails. Man baut sich eine Entwicklung Stück für Stück seinen eigenen Weg, diese Software zu lernen. Und diese Idee fand ich so charmant und überzeugend, dass ich dachte, das ist das, was Selbstständige auch brauchen. Denn letztlich ist auch meine Devise in der Markenentwicklung, es gibt nur einen Weg zur Marke, nämlich deinen eigenen. Und das macht eine einzigartige, authentische Positionierung aus, die jeder auch leben kann und wo Menschen in Verbindung kommen. Und das war natürlich dann plötzlich eine Riesenidee, ja. Also Trailhead hat mittlerweile weltweit über 1 Million Nutzer. Mhm. Das war sozusagen die Situation, diese große Idee und gleichzeitig dieser Mini-Prototyp mit 40 Leuten. Und das hat mich schon auch, so herausgefordert. Also man kennt das vielleicht, vielleicht hast du das auch manchmal so, darfst du das oder das, aber jetzt ganz schön groß gedacht. Ja,
genau.
Was bildest du dir ein oder so, ne? Also was hat dann so...
Das
so
doch gar nicht, da hast du nicht das Know-how für, da brauchst du Leute mit dem, also ja, das ist, der Spektrum ist ja unglaublich groß.
Und dann ist natürlich, und das war dann quasi, das war ja jetzt plötzlich Tech-Startup, also so ein EduTech-Startup. Und dann gehen sofort dieser Film los, Startups höher, schneller, weiter und rund um die Uhr arbeiten. Und man muss dazu sagen, dass eben hier dieser beste Mann der Welt, mit dem ich auch zusammen eben an dieser Haltung, wir haben alle Zeit der Welt, für unsere Liebe, mit der ist eben auch mein Tech-Partner in Crime für diese Plattform. Das heißt, wir arbeiten dort auch zusammen. Mhm. Als Paar, also er für den Bereich Technologie und ich Bereich für den Content, Marketing, Strategie. Und plötzlich hat unser Alltag ganz anders ausgeschaut. Das heißt, die Abende, die wir vorher frei miteinander verbracht haben mit Kochen oder Ratschen, saßen wir jetzt da, also er hat ja auch noch einen Dayjob, saßen wir jetzt da und haben eben darum getüftelt, wie kann man das machen, wie ist die Architektur der Webseite und so weiter. Und dann haben wir überlegt, wie machen wir das jetzt, dass wir da unsere Work-Life-Balance, so haben wir, ne, so nenne ich das, nicht überrollt wird oder nicht, ne, dass das nicht so. Und dann haben wir gedacht, okay, also diese Haltung, ich habe alle Zeit der Welt, das gilt doch hier genauso. Das gilt doch hier genauso. Und wie du das auch vorhin schon gesagt hast, Positionierung ist sowieso kein Quick-Fix. Ja, ich sage immer, das dauert sogar 6 bis 18 Monate, wenn du schnell bist. Aber tatsächlich kann das auch 2 bis 3 Jahre dauern. Und die Entwicklung auch von Trailhead, als die begonnen haben vor 10 Jahren mit dieser Idee und heute 1 Million Nutzer, das ist ja auch eine Entwicklung. Ja. Und auch dort beginnt man ja mit kleinen ersten Schritten. Und dann habe ich zu meinem Mann gesagt, weißt du was? Wir haben hier alle Zeit der Welt. Und hat er gesagt, Quatsch. Quatsch. Und immer wenn ich das sage, wenn ich also jetzt auch mit der Designagentur oder dem Animationsstudio, die das Maskottchen animieren, dann sage ich so, im Übrigen, die Haltung, mit der wir hier daran arbeiten, ist, wir haben alle Zeit der Welt. Und ich höre immer wieder, das geht doch gar nicht. Und gleichzeitig ist es aber eben das, was ich erlebe, diese kleinen Entwicklungsschritte. Wir haben Sprints von Woche zu Woche, wie sich diese Marke, wie sich das Design entwickelt, wie man, ne, neudeutsch Customer Experience gestaltet. Es lohnt sich so genau dahin zu schauen und sich da auch mit der Community das Verhalten zu beobachten, auch sie zu befragen. Was braucht ihr? Wo hängt ihr fest? Was findet ihr gut? Was findet ihr schwierig? Es lohnt sich total, sich die Zeit dafür zu nehmen, auch mit seinen Kunden, mit seiner Community eine Marke und eine Positionierung zu entwickeln und auch dem nachzuspüren, was ist meins da drin. Und es dauert sowieso alles länger, als man denkt. Also kann ich mir doch auch gleich die Zeit geben und sagen, wir haben alle Zeit der Welt. Ja. Und wir arbeiten dann eben in kleinen Schritten von Woche zu Woche. Es ist ja nicht so, dass wir nichts tun. Aber das ist bei ganz vielen die Angst. Und es ist gerade im Marketing noch krasser verbreitet. Also dieses höher, schneller, weiter. Und du musst, ich habe mir dieses Jahr eine Fortbildung gegönnt, eine Storytelling Masterclass bei so, ne, ich dachte, das sind so hier die Gurus in dem Bereich und dann gesagt, ja, aber da musst du deine Prioritäten setzen und da musst du hier tschakka, dein Newsletter und dann habe ich gesagt, nee, muss ich nicht, ich habe alle Zeit der Welt. Nee, hast du nicht. Ja. Weil dein YouTube-Video ist, wenn du das nicht heute hochlädst und in 2 Wochen ist es im Orbit verschwunden. Und dann habe ich gedacht, ja, wenn das meine Strategie ist, bei YouTube oben zu sein, dann kann das sein. Aber das ist ja gar nicht mein Ziel. Mein Ziel ist das Empowerment von Selbstständigen mit einer Art und Weise, dass sie Spaß haben, am Unternehmen zu arbeiten. Und das gibt es in dieser Form noch nicht. Und es lohnt sich total, sich damit auseinanderzusetzen und ein Produkt zu entwickeln, das wirklich Qualität hat. Das ist das, was lange, lange hält und mit einem guten Produkt, das Menschen weiterhilft, wo sie gerne drüber erzählen, da bin ich nicht abhängig von irgendeinem Algorithmus, von irgendeiner Plattform. Und wenn man das sozusagen mal sich verinnerlicht hat, wie entstehen gute Beziehungen, nachhaltige Beziehungen, langfristige Beziehungen, und darum geht es doch, auch beim Markenaufbau, das Vertrauen in die Marke, und die Empfehlungshäufigkeit und wie Menschen darüber sprechen oder wie gerne sie das Angebot auch nutzen, ist immer auch eine Qualität in der Beziehung.
Auf jeden Fall.
Deswegen macht es total Sinn.
Ja.
Sozusagen das, was ich aus meiner Beziehungsschule bei Einfach Liebe gelernt habe, zu integrieren.
Ja, ich finde es toll. Also ich finde es wirklich, ich glaube, das ist auch, kann durchaus eine Ermutigung für manch einen und eine, die uns zuhören, sein, dass wir sagen, so, und wenn du für dich im Leben was entdeckst, dann leg das mal wie eine Schablone auch auf dein Arbeiten, auf dein Business, auf deine berufliche Entwicklung. Das machen wir echt zu wenig, weil es ist ja auch kein Wunder, ja, wenn du startest, du kriegst aus allen Röhren irgendwas zugepustet, dass du jetzt aber Gas geben musst und dies und das und jenes. Und ich weiß nicht, wie viele da draußen an den Lautsprechern auch die Erfahrung kennen. Und ich glaube, es gibt keinen, der sie nicht hat, dass man denkt, Gott, wenn ich das nicht jetzt mache, dann macht es morgen die Kollegin. Oder wenn ich die Idee nicht jetzt raushaue, dann bringt sie in 4 Wochen jemand anders. Und das erfordert ja auch unendlich viel Mut zu sagen, nee, stopp. Ich habe alle Zeit der Welt. Ich darf jetzt mit dem Gedanken schwanger gehen. Ich darf die Idee wachsen lassen. Und ja, dann gibt es vielleicht den Podcast früher. Aber der ist ja anders als meiner, weil der ist nicht von mir. Ja, so, also.
Und das genau, aber es ist eben, was eben ganz, ganz, der ganz wichtige Aspekt dabei ist, ist eben die, ich sage nicht nur, ich habe alle Zeit der Welt, sondern gleichzeitig eben auch zu sagen, das Wertvollste ist die Beziehung, die ich zu meiner Community und zu meinen Kunden habe. Das ist ja auch sozusagen Teil der Geschichte. Also das ist das wertvollste Geschenk. Und mit welcher Haltung pflege ich das? Und um das auch zu integrieren ins Business. Also das ist einfach, wenn du dich beschäftigst. Wir reden über, wenn wir über Brand Experience Design sprechen oder Neudeutsch eine Customer Experience an den Touchpoints. Also das ist ja, was Marketing spricht. Was passiert da ganz real? Menschen interagieren mit dir oder deiner Webseite oder deinem Angebot, aber eben auch und indirekt damit auch mit dir. Und das ist Beziehungsarbeit. Ja. Und wie nähere ich die? Und was braucht diese Beziehung eigentlich, um genährt zu werden? Und gibt man den Menschen überhaupt das Gefühl, in dem Moment, du bist der wichtigste Mensch für mich jetzt in meinem Leben? Ich fand das so eine ganz interessante Erfahrung, auch in meinem Buchprojekt, mit meiner Verlegerin. Also da gab es auch Ups und Downs in dem Prozess und Krisen. Und sie war aber immer an meiner Seite, wenn ich sie brauchte. Und das Interessante war, ich war ja gar nicht die einzige Autorin. Es war klar, da entstehen parallel eine ganze Reihe von Büchern. Aber in dem Moment, wo wir miteinander gesprochen und kommuniziert haben, hatte ich immer das Gefühl, ich bin der wichtigste und der einzige Mensch jetzt.
Ja.
Und es ist, ich als Autorin bin für diesen Verlag wichtig. Und letztlich, und das Gefühl zu vermitteln, auch in der Arbeit zuzuhören, zu verstehen, nicht den Leuten irgendwas aufzudrängen oder zu verkaufen, anzudrehen, mit irgendwelchen Schablonen. Ich finde das Bild, das hast du da sehr, sehr gut aufgegriffen. Das erinnert mich so an meine Grundschulzeit, wo man dann ein Federmäppchen hattest, du bunte Farbstift und du hattest immer so eine Schablone, wie du einen Kreis hast.
Ausmalbilder.
Ja. Ja. Und du kriegst quasi, wenn du dein Business gründest, kriegst du ja quasi wie so ein Set mit Schablonen hingeworfen und sagst, so machst du das. Und weil du siehst, dass alle diese Schablonen benutzen, fängst du auch die an zu benutzen. Aber eigentlich ist es so, und das ist auch dieses Urverständnis von Espresso-Strategie und Marke wie ein Espresso, das ist der Lieblingsmensch, mit dem du das genießt und diese Beziehung zu nähren und dass das wichtig ist und das zu transportieren. Und das kannst du auch digital, wenn du dich bewusst damit auseinandersetzt, wie gestalte ich denn jetzt die Webseite? Was passiert denn? Wer kommt denn dahin? Also weil du das vorhin auch gesagt hast, also vielen Dank dann nochmal für das Feedback zu meiner Seite. Das ist wirklich was, wo kommen die Menschen her? Wie sind die da hingekommen? Wie fühlen die sich, wenn die da ankommen? Und das weiß ich natürlich schon auch aus den Gesprächen, das erzählen sie mir. Und oft ist es so, die haben schon länger auf der Stelle getreten, die haben sich im Kreis gedreht, da ist eine große Unsicherheit. Und gleichzeitig auch dieses Gefühl, ich schaffe es nicht alleine. Ich komme da irgendwie alleine nicht raus. Also, und ich hatte früher, da so ein Bild von der Espresso-Tasse, weil es war die Espresso-Strategie und ich liebe Espresso. Und dann habe ich aber gedacht, ich bin ja wichtig für die Leute. Also ich bin ja auch der Mensch, der die dann begleitet. muss ich dir angucken. Und dann habe ich zu meinem Fotografen, habe ich dem Raimund gesagt, also pass auf, die Menschen, die auf die Seite kommen, so und so fühlen die sich und wir brauchen ein Foto, wo ich so zuversichtlich lachend die anschaue. Das war auch ein Feedback aus der Community, was verbinden sie mit mir, mein ansteckendes Lachen, diese positive Art, aber ich sage, aber ich, nicht, dass sie das Gefühl haben, ich lache die aus, sondern so, ich lache die an. Und das war die auf und so ist dieses Foto entstanden, ganz bewusst, um die Menschen sozusagen in ihrem Ankommen auf der Seite in ihrer Situation gut abzuholen und ihnen dann möglichst sozusagen, was sind die typischen Fragen, die sie sich stellen, wenn sie auf die Seite kommen? Worum geht es hier? Bin ich hier richtig? Das ist eine ganz, also bin ich hier eigentlich richtig? Und die meisten Seiten adressieren oder sind so geschrieben, dass Leute über sich erzählen und was sie alles machen und können. Aber die urentscheidende Frage, die richtet sich immer an den Besucher oder die Besucherin, bin ich hier eigentlich mit meinem Anliegen richtig? Um das aufzugreifen und dann hat man die Aufmerksamkeit und sagt man, okay, und das kann ich für dich tun. Und dann, dass die gut in der Lage sind zu entscheiden, das kann für mich passen, da lohnt sich das auch anzurufen oder das ist gar nicht das Richtige für mich. Und dann dürfen die auch wieder gehen und das ist ja völlig legitim. Man muss nicht an jeden und allen verkaufen. Aber das ist sozusagen, das, wenn man sich dann sozusagen über, wie ist diese Seite entstanden, da sind viele Gespräche mit Kunden und Kundinnen gewesen, Feedback, natürlich dann das Shooting mit meinem Fotografen, Text an meine Lektorin. Und dass das wirklich so ein stimmiges Erlebnis ist, das heißt, was Leute über mich gehört haben, dass sie das wiederfinden und vor allen Dingen dann, wenn sie anrufen und ne, entweder zoomen wir oder telefonieren wir, dass das immer noch ein in sich stimmiges Erlebnis ist. Und das geht eben nicht mit Schablone, sondern das hat ganz viel mit einem selbst zu tun und mit den Menschen, mit denen man gut und gerne zusammenarbeiten möchte. Was brauchen die? Wie fühlen die? Genau.
Und das geht halt auch nicht mal schnell und schmutzig. Also da ist ja halt wieder... Also aus dem, was du erzählst über die Entwicklung deiner eigenen Website, geht halt auch schon wieder der Prozessgedanke hervor. Ne? Da darf am Ende der Espresso auf dem Tisch stehen.
Ja.
Aber wenn ich mir überlege, bis der da steht, ich möchte ihn in einer schönen Tasse servieren. Das soll ein guter Kaffee sein. Das heißt, ich mache mir Gedanken um die Bohne. Das mache ich auch nicht mit irgendeiner Maschine.
Ja.
Weil das ein Zusammenspiel von so vielen Faktoren ist. Also es gefällt mir echt immer besser, dieses Bild von dem Espresso. Und als du eben sagtest, es geht nicht um mich, sondern der Kunde soll da hinkommen und merken, ich bin jetzt der wichtigste Mensch in diesem Moment, in diesem Leben für mein Gegenüber, dachte ich, das ist für uns Coaches echt eine gute Aussage hin auch auf Website und Social-Media-Auftritte und andere Marketing-Instrumente, die wir nutzen. Im Coaching haben wir das ja vollkommen klar.
Total, total.
Das Gegenüber in dem Moment das wichtigste Element.
Ja.
Und das zu übertragen, zu sagen, okay, genau mit dieser Aufmerksamkeit, mit dieser Wertschätzung, auch mit dieser Professionalität, transportiere genau das in deine Marketinginstrumente. Das finde ich einen sehr hilfreichen Gedanken. Ich gucke ja auch immer, na, was sind die guten Gedanken für unsere Hörerinnen und Hörer. Hamal, ich weiß, dass du noch einen Termin im Nacken hast und ich habe aber noch zwei Dinge, die ich wirklich gerne ganz kurz anreißen würde. Das eine ist...
Das machen wir auf jeden Fall. So viel Zeit haben wir.
Gut. Du hast ein Buch geschrieben. Das ist ein ausgesprochen schönes Buch, weil es bei einem ausgesprochen guten Verlag entstanden ist, dem Schmidt Verlag.
Ja.
Das Buch hat einen sehr spannenden Titel. Das heißt nämlich, Design ist mehr als schnell mal schön.
Ja.
Der Untertitel heißt, die Wirtschaft hat einen neuen Auftrag für Sie. Gestaltende Beratung.
Ja.
Gestaltende Beratung, ist das ein Grundgedanke, der auch für Coaches interessant sein kann? Also der Podcast richtet sich ja nicht nur an Coaches, sondern auch Berater wird von Trainerpersönlichkeiten gehört.
Ja.
Was steckt da, kannst du es ganz knapp zusammenfassen, was ist der Grundgedanke hinter gestaltender Beratung?
Also der Grundgedanke ist, dass Im Grunde sind wir alle, die wir in diesem Bereich als TrainerInnen, Coaches, BeraterInnen unterwegs sind, auch Kreative, lässig sind wir alle Mitwirkende, die Welt zu verändern an einer ganz bestimmten Stelle. Sei das, dass wir Kommunikation besser wird, dass sich das Mindset verändert, dass sich Haltung verändert, dass Menschen besser zusammenarbeiten können. Und gerade jetzt durch Corona ist nochmal dringlicher geworden die Erkenntnis, wir müssen Zusammenarbeit anders gestalten. Wie können wir Kundennähe in Zeiten von Social Distancing herstellen? Also das Thema, auch was wir gerade hatten, all das will gestaltet werden und braucht sozusagen die Kompetenz vieler. Das heißt, alle die, und das ist sozusagen, wenn man die eigene Arbeit mal reflektiert, sind im Grunde Gestaltende. Und auch Coaches, die sind ja oft in Personalunion unterwegs, zum Beispiel als Organisationsentwickler, sind beratend tätig. Beratend heißt, dass sie über Fragen herausfinden, was ist ihnen wirklich wichtig, worum geht es, welche Ziele möchten sie erreichen. Das heißt, das ist ja nicht zum Selbstzweck, die Arbeit, sondern hat immer ein Ziel. Mhm. Es geht immer darum, eine Frage zu beantworten, ein Problem zu lösen. Das ist das, und in diesem Sinne ist das die Haltung von Designern. Also wenn man den Design Thinking Prozess dahinter legt, da beginnt immer mit einer strategischen Fragestellung, ein Problem, das gelöst werden soll. Dann recherchiert man alles Mögliche dazu und dann auf Basis dieser Recherche entwickelt man dann einen Prototypen für die Lösung, also etwas bewusst Unfertiges, was getestet wird, wo man in Resonanz geht. Und dann stellt man fest, das funktioniert gar nicht. Da muss ich nochmal eine Runde drehen, da muss ich nochmal Informationen sammeln. Und so arbeiten DesignerInnen immer schon. Und deswegen ist auch Design mehr als schnell mal schön, weil sich den Prozess dahinter anschaut. Ja. Und in die sozusagen Nicht-DesignerInnen, die dieses Buch lesen, die können aber auch diese Inhalt, diese Verhaltung verinnerlichen und sagen, okay, und der entscheidende Punkt ist eben, was ist die Frage, die beantwortet werden soll? Das ist die Ausgangsüberlegung. Welche Frage will ich eigentlich beantworten oder wozu trage ich bei? Die meisten sind ganz, ganz schnell im Lösungsmodus, lösungsorientiert, ist aber in einer agilen, komplexen Welt eine schwierige Haltung, weil wir oft gar nicht alles wissen. Das heißt, es geht eigentlich nochmal in die Frage, auch wer muss an diesem Prozess beteiligt sein? Na, also gerade in Markenberatung, wenn es inhabergeführte Unternehmen, da ist der Chef und er sagt, so machen wir das.
Ja.
Da sage ich, nee, so machen wir das nicht. Wir holen und im Unternehmen an den Tisch, die ganz nah an den Kunden sind. Idealerweise sogar die Kunden selbst. Das ist für die schon strategische Arbeit. Und der Kunde ist dabei. Also ist so ein, aber genau darum geht es eben sozusagen für die Menschen, für die Nutzer, Lösungen zu finden. Und dieser sozusagen das, was Designer immer schon machen, auch in die eigene Arbeit zu integrieren. Das ist das, was ich gestaltende Beratung nenne, weil es eben nicht darum geht, dass Dinge schnell mal schön werden, sondern dass sie am Ende das Leben von Menschen besser machen. Mhm. Und in dem Buch sind im Grunde alle, also beschreibe ich die vier Ebenen der Espresso-Strategie, die eben genau der Ansatz ist, um dahin zu kommen. Da sind alle Tools drin, die man braucht, um für sich auch das in die eigene Positionierung zu integrieren. Und insofern ist das nicht nur ein Buch für Designende, sondern für alle, die etwas gestalten im Leben ihrer Kunden und Kundinnen.
Ach, sehr schön. Toll. Das Buch werden wir verlinken in den Shownotes. Und wer von Maren genau dazu gerne mehr hören möchte, der kann sie beim digitalen Coach Camp am 6., also das Coach Camp ist am 5. und 6. und Maren wird am 6. unseren Eröffnungsspeech sprechen. Da sind wir total stolz drauf.
Ich freue mich auch schon sehr.
Ja, wer da also noch kein Ticket hat, besorge sich schnell eins, damit der diese wunderbare Frau nicht verpasst. So, Maren, und jetzt ganz zum Schluss drei kurze Fragen. Du darfst sie kurz und knapp beantworten. Ja. Die erste Frage, wir sind in einem Weiterbildungspodcast. Was war deine letzte Weiterbildung?
Das war die Storytelling Masterclass, die ich besucht habe. Genau, um zu lernen, wie ich meine Geschichte greifbar, anschaulich, lebendig erzähle.
Sehr cool. Was liest du gerade?
Ich lese gerade Blind Spot. Das ist ein Buch, wo es darum geht, wie man eben eine Customer Experience nährt, die vor allen Dingen auch davon lebt, dass die Beziehungen genährt sind.
Ah, sehr cool. Ist das ein englischer Titel oder gibt es das schon auf Deutsch?
Also ich lese das auf Englisch. Ich weiß gar nicht, ob es das auf Deutsch gibt. Das kann ich jetzt gar nicht sagen. Cool. Das heißt Blindspot Illuminating the Hidden Value in Business.
Okay, weißt du was? Wir setzen das einfach auch mal mit als Lesetipp in die Shownotes. So, und jetzt kommt die letzte Frage. Maren, was wünschst du dir für die Welt?
Ich wünsche mir für die Welt, also die Weltfrieden. Ich habe damit Ute Blindert hat das in ihrem Netzwerkbooster gesagt, dass aber ja, was wünsche ich mir? Also ich wünsche mir tatsächlich für die Welt, also jetzt vor allen Dingen den Kosmos, in dem ich mich bewege und wo ich auch Einfluss habe. Ich würde mir tatsächlich wünschen, dass die Leute mehr diese Haltung entwickeln. Ich habe alle Zeit der Welt. Ich muss mich nicht diesem höher, schneller, weiter Diktat unterwerfen. Und schaue mehr, dass sozusagen der Mensch, den ich gerade vor mir habe, virtuell oder analog oder als Besucher auf meinem Kanal, das Gefühl hat, ich bin der wichtigste Mensch. Hier ist jemand, die kümmert sich darum.
Wunderbar, danke schön, Maren. Ja, das war mal so eine ganz andere Folge, eine Folge über Zeit, über Marke und über Kühe. Vielen Dank, liebe Maren, dass du dir die Zeit genommen hast und heute im Podcast zu Gast warst.
Ich danke dir, Annette, für die Einladung und dass ich hier meine Geschichte erzählen kann und meine ungewöhnlichen Beratungsansätze
ja,
am offenen Ohr finden.
Deine schönen Herleitungen, also die Verbindung, dass das oft ans Leben andockt, finde ich einfach wirklich grandios. Das brauchen wir mehr, glaube ich.
Also man trägt ja die eigenen Schablonen, wenn man den Bild, weil die tragen wir ja alle schon in uns. Wir brauchen die gar nicht von irgendjemand anders. Alles ist schon da.
Alles ist schon da. Was für ein Schlusssatz. In diesem Sinne wünsche ich allen Hörerinnen und Hörern des Podcasts ein fröhliches Auf Wiederhören.
Tschüss.
Das war einfach gut gemacht, der Weiterbildungspodcast von der Seminarbetrieb. Infos zu allen Seminaren findet ihr auf www.derseminarbetrieb.de. Ich sage bis bald und lasst es euch gut gehen. Eure Annette Bauer.